Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast. Der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 177. Wir haben sie geplant als schnelle Häube. Ob es auch wirklich eine schnelle Häube bleibt, das werden wir rausfinden, wenn Sebi, Gilbert und ich hier durch sind. Wie weit wir uns verquatschen. Es ist Montagabend, der 28.10. um 20 Uhr und 58. Wir verbringen unseren Feierabend miteinander und deswegen ein herzliches Servus. Ihr habt es ja schon gehört, Sebi und Gilbert. Grüß euch.
Servus. Grüß dich.
Servus.
Wie ist das Wertebefinden, Stammtischgemeinde?
Gut, ja, ich komme gefühlt gerade vom Stammtisch, also vom ersten Stammtisch des heutigen Abends und jetzt zum nächsten.
Frisch hast du Arbeit, oder?
Nee, ich hatte noch ein paar Wiesenmarkerl und dann war ich jetzt beim Herrn Anton Reuderer in Straßlach und habe die noch auf den Kopf gehauen. Und ja, mach jetzt hier weiter. Bei euch kann ich zwar keine Marker mehr einlösen, aber bin trotzdem da.
Das ist jetzt die große Frage. Sebi, brauchen wir noch irgendwelche Packmas-Marken? Und wenn ja, für was? Ich habe keine. Ich weiß es nicht.
Also nicht. Bier geht immer. Also.
Wir hatten doch mal zwischenzeitlich mal eine wirklich extrem begrenzte Anzahl an Packmas-Häuben.
Ja.
Aber das ist schon lange her. Müssen wir fast wieder irgendwie versuchen, aufleben zu lassen.
Ja, das war nicht schlecht.
Ja. Schauen wir mal. Der letzte Stammtisch ist schon 2 Wochen her. Das war, ich sag mal, das war so eine kleine XXL-Knallrunde. Das war mit der kurz nach der Beurlaubung von Toni Söderholm. Mittlerweile sind 2 weitere Wochen ins Land gegangen. Und ich glaube, es macht Sinn, heute so ein bisschen ein erstes Resümee zu ziehen. Nicht nur über die nach Söderholm-Zeit, sondern vielleicht auch ein erstes kleines Zwischenfazit dieser Saison. Denn es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben schon ein Viertel der Hauptrunde hinter uns. Das ist Wahnsinn. Also der EHC noch nicht ganz, wenn man es genau nimmt. 13 Spiele sind es, aber der EHC hat quasi noch eins weniger. Das wird morgen aufgefüllt gegen die Adler Mannheim. Aber ich sag mal so, grundsätzlich ist diese DEL-Hauptrunde jetzt im ersten Viertel durch. Geht schnell.
Ja gut, das ist schon wieder November, gell? Am Freitag. Also.
Und trotzdem finde ich das brutal schnell. Gell?
Du, in 2 Monaten ist Weihnachten vorbei. Also es ist...
Wir haben uns schon mal auf die Pre-Playoffs einstellen eigentlich. Ja.
Es geht schnell. Vielleicht mal ganz kurz einen Überblick, was seit unserem letzten Stammtisch hier passiert ist. Es waren 4 Spiele des EHC Red Bull München, ein 2-4 gegen Augsburg, ein 4-0 gegen Nürnberg, ein 3-4 nach Penaltyschießen in Schwenningen und jetzt, wenn wir heute aufzählen, am gestrigen Sonntag ein 5-1 gegen Ingolstadt. Das alles natürlich so immer noch ein bisschen unter den Eindrücken des Trainerwechsels. Und ich stelle jetzt einfach mal ganz offen die Frage in diese Runde, wie sehr spürt ihr und wie, wenn ja, wie nehmt ihr den Max-Effekt wahr?
Ich möchte gern was anderes vorwegnehmen. Ich muss mich sehr herzlich bedanken für dieses grandiose Meisterstück, das aufgeführt worden ist gestern in der Halle.
Du willst ich sag mal, das farbenfrohe Thema vorziehen. Dann ziehen wir das vor.
Das wird von mancherseits sehr aktiv, sehr stark ignoriert und deswegen sollten auch wir nochmal hier die Chance nutzen und ganz großes Dank aussprechen an die Jungs und Mädels, allen voran jetzt erst einmal denen vom 7. Mann für die Choreo und natürlich an die komplette Kurve, die da so dermaßen super mitgemacht hat, dass die erste große Choreo im SAP-Garden, das hat einfach super ausgeschaut. Das war geil, gehalten in den bayerischen Landesfarben und in den Farben der Stadt München, damit man auch mal klar sich dazu bekennen kann, wo die Halle steht und wer man ist. Und dann natürlich ganz große Herzensthema, immer wieder auch in der Halle und von den Münchner Eishockey-Begeisterten zu zeigen, wo man herkommt. Und ein ganz großer Gruß an den EHC München in der Mitte. Sehr schön. Also sehr gelungen, riesengroß, Wahnsinn. Der komplette Stehbereich plus die Sitzplätze oben drüber. Hat mir richtig gut gefallen.
Guter Punkt, das darf man einfach wirklich nicht vergessen. Der siebte Mann, auf dessen Internetpräsenzen seht ihr Fotos und auch zu dieser Folge, wenn ihr auf unsere Homepage geht, das ist das Titelbild. Da seht ihr diese Choreo über die beiden Ränge nochmal in voller Pracht. Und Sebi, du hast vollkommen recht, das muss man rausstellen. Wirklich sehr, sehr gelungen, auch ein Zeichen einfach, wo die Basis war oder wo man herkommt und dass das mitgenommen wird in den Herzen der Fans, aber auch visuell, fand ich schön. Fand ich wirklich schön.
Und durch die Größe der Halle kommt es auch letztendlich mal schön zur Geltung. Ja, das muss man natürlich auch noch sagen.
Es sind neue Möglichkeiten.
Das hat einen anderen Effekt als in der alten Halle. Wenn du da blöd gesessen oder gestanden bist auf der anderen Seite, da hat dir die Hälfte meistens gefehlt. Ja, also weiß ja noch oft genug, dass das in unseren Gruppen, wo auch immer es war, dann auch bei Spruchbändern immer hieß, was stand denn jetzt da? Die zweite Hälfte habe ich nicht gesehen, da war dann irgendwas im Weg. Das Problem haben wir jetzt zum Glück nicht mehr.
Das ist richtig, das war natürlich auch der niedrigen Hallendecke geschuldet, allerdings und natürlich auch den, in Anführungszeichen, glaube ich, nur 13 Reihen oder 14 Reihen, die du da hattest in einem alten Eisstern. Das ist jetzt ein bisschen anders. Du hast auch über diese zwei Ränge neue Möglichkeiten und rein hypothetisch durch die LED-Bande könntest du jetzt, wenn du die mitnutzen kannst, theoretisch, kann man da auch noch Effekte reinbringen. Schauen wir mal. Na, aber ich glaube, der Auftakt ist gut. Es hat richtig gut funktioniert. Ich glaube, man hätte ihn sich vielleicht sogar ein paar Spiele früher gewünscht, aber organisatorisch ist das ja alles auch nicht so einfach. So, haben wir noch irgendwas, was wir vorne wegziehen müssen?
Nee, das war, Sebi, mir, hast du das noch was war mir eigentlich das größte Anliegen heute.
Sind okay, wir schon Sebi, am Ende? Nee, dann wollen wir vielleicht noch ein anderes Thema dann noch mal ganz kurz nach vorne ziehen. Wir haben uns am letzten Stammtisch, Gilbert, du warst dann nicht am Tisch gesessen, aber der Sebi war hier mitgesessen. Wir haben uns emotional ausgetauscht über das Intro im SAP-Garden. Und wie geht's dir mittlerweile, Sebi?
Unverändert, oder? Also.
Nein, es geht einfach darum. Wir haben natürlich, das war eine sehr emotionale Runde, die wir da hatten. Und wir haben natürlich, vor allem Sebi hat sich ein bisschen Rage geredet. Das ist aber natürlich auch ein emotionales Thema. Da müssen wir nochmal dazu sagen, also das war jetzt nicht alleine Wunsch der Mannschaft, dass da dass das Intro ein bisschen anders war oder dass es quasi nicht mehr vorerst nicht jeder Spieler hintereinander rauskommt. Da waren noch andere Gründe mit dabei. Also da muss man jetzt fair sein und da das nochmal ein bisschen relativieren. Grundsätzlich an dem Intro wird geschraubt und es muss noch geschraubt werden. Schauen wir mal, wo es hingeht.
Also ich habe mich auch nochmal erkundigt. Das war genau das, was die Leute in der Kurve über die Hallenmikrofone gehört haben, dass es so ist. Deswegen vielleicht auch, dass man das so ernst nimmt, wenn es so durchgesagt wird.
Wie gesagt, man muss auch noch ein bisschen schrauben. Und Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Haben wir sonst noch irgendwie Kleinthemen, die wir noch vorne schnell wegschießen müssen? Ansonsten würde ich gerne meine Frage von vor 5 Minuten wiederholen. Wie war die eigentlich? Wie erlebt ihr ihn? Und wenn ja, wie erlebt ihr ihn, den Max-Effekt am Oberwiesenfeld?
Schwierige Frage, finde ich jetzt. Also man merkt es, man spürt es, es ist eine gewisse irgendwas so zwischen Erleichterung und klar jetzt die Erwartung, aber irgendwie es ist wirklich schwer zu erklären, weil die Mannschaft ist dieselbe blieben und ich war auch erst so an dem Moment, dass ich dachte, von wegen jetzt erwarten wir eigentlich alle, dass da jetzt das jetzt knallt und dass, ich sage jetzt mal so, die Ketchupflasche und dass jetzt, dass das jetzt richtig losläuft. Im zweiten Gedanken natürlich mehr Wunsch als irgendwas, aber ich glaube, man spürt es beim Warmmachen, beim Einlaufen, wie die Mannschaft schaut irgendwie ein kleines bisschen freier aus, bisschen befreiter und man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, man hat jetzt ja auch ein paar Spiele hintereinander gehabt, die waren ja auch wirklich konzentriert, also vom Ding immer, wenn man vorgeschlagen hat oder wenn man gesagt hat, von wegen, oh, ich schaue dir das einmal an, das ist ja defensiv ein Hühnerhaufen, das ist irgendwas, boah, das hat sich schon deutlich verbessert in den letzten zwei Wochen. Nicht immer das gleich funktioniert hat und natürlich merkt man, dass das jetzt sich da auch noch irgendwo einspulen muss, aber im Großen und Ganzen schaut die Mannschaft weitestgehend einmal so aus, als hätten sie noch mehr Lust am Eishockey spielen. Was man noch nicht raus hat aus diesem Team, und da muss man vielleicht jetzt noch mal zwei, drei Runden drehen, und ob das jetzt die Sache vom Trainer Alor ist, das ist dieses, wie reagiere ich darauf, wenn ich ein Tor kassiere? Das war jetzt gegen Nürnberg eben nicht der Fall, da hat man kein Tor kassiert. Deswegen vielleicht das Spiel einmal aus der Betrachtungsweise rausziehen. Wer weiß, wie dieses Spiel ausgegangen war, wenn irgendwo Nürnberg Anfang letztes Drittel dann ein Tor gemacht hätte oder irgendwas, weiß ich nicht, bin ich jetzt nur drin. Dieses Schwenningen-Spiel, das war super. Also ich war dort mit dem Egel, wir haben das kommentiert, das war ja wirklich 58 Minuten lang eine solide Leistung, dass die Schwenninger unangenehm spulen und dass die was kennen, das weiß jeder. Nach dem 3-0 hätte eigentlich noch das 4-0 oben drauf müssen. Gut, kann man machen und dann die letzten zwei Minuten weiß ich nicht, bleibe ich dabei. Entweder mir Herrn Eibrocher hat mir dann einfach nur mal gefallen, weil wir dann nicht mehr aktiv waren in der 6-5 Unterzahl. Also da haben wir eigentlich in alte Muster zurückgefallen, haben eigentlich sind nur gestanden und haben zugeschaut. Da war wirklich wenig Bewegung drin. Das haben wir die 118 Minuten vorher besser gemacht. Und dass du dann noch zwei so späte Tore kriegst. In der Overtime haben wir ja den Max Kaltnase noch gehabt. Wenn du den Torhüter runternimmst und dann die Überzahl und dann bringst du noch mal Druck rein, dann kann er mal ein Tor reinfallen. Und da muss man einmal ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich muss man da einfach auch Steve Walker mal den Hut davor ziehen und einmal drüber resümieren, von wem er es denn gelernt hat, wie man denn ein paar Minuten vor dem Spielende den Torhüter zieht und dann so ein Spiel nochmal auf seine Seite ziehen kann. Also Don Jackson lässt grüßen. Also das hat er sich, das hat er gut gelernt. Also Chapeau. Ja, und jetzt das gegen Ingolstadt war ordentlich. Also durchgängig.
Gilbert, wie geht's dir?
Ja, ich bin da vor allem beim Anfang von Sebis Ausführungen dabei. Also es wirkt viel ungezwungener. Es macht auch vor allem wieder teilweise in der Offensive richtig viel Spaß zuzuschauen, weil es einfach auch mal mehr Einzelaktionen gibt. Es wird geradliniger zum Tor gespielt. Es ist wirklich so, als wäre das Korsett jetzt weg. Man ist so ein bisschen den eigenen Zwängen entflohen. So hat es auf mich den Eindruck gemacht, sowohl gegen Nürnberg, aber auch jetzt gegen Ingolstadt. Vielleicht war es nicht das Sportliche, vielleicht war es dann doch irgendwas in der Kabine am Ende, was den Ausschlag gegeben hat. Und ich meine, wenn man Max da unten sieht an der Bande, der ist halt immer mit Feuereifer dabei. Also ich glaube, könnte mir fast vorstellen, irgendwann muss man ja mal abhalten, dass er allein mit aufs Eis geht, ja, weil er einfach so im Element ist. Aber es macht halt jetzt, ich finde, es macht wieder richtig Spaß zuzuschauen. Du musst dich weniger ärgern und vor allem mit den Spielern, die da sind, sind halt auch ein paar Ausnahmekönner dabei, die dürfen jetzt zaubern und ja, Ergebnisse kommen dann von selber.
Max Kaltenhauser hat zuletzt auf einer Pressekonferenz gesagt gehabt, es ist für ihn eine Ehre, für den Herz Rapper München zu arbeiten, in welcher Form er auch immer gebraucht wird. Also wenn er wieder ins zweite Glied rücken müsste, würde er das tun. Er wird der Organisation in jeder Position helfen. Nur Spieler hat er ausgeschlossen, weil da meint er, da kann er nicht helfen. Interessant, was du ansprichst, Gilbert, du hast ja dieses Stichwort Befreiung so ein bisschen gesagt. Konrad Abelshauser war nach dem Derby gegen Augsburg in der Mixed Zone. Das Interview könnt ihr auch bei der Radio Oberwiesenfeld Overtime nochmal im Wortlaut nachhören, würde ich an dieser Stelle auch empfehlen. Er ist nämlich natürlich da auch gefragt worden, was denn jetzt so der Unterschied ist. Und Conny ist schon auch Profi und Diplomat und weiß, wie er sich ausdrücken muss. Nur zwischen den Zeilen, finde ich, hat man schon ein bisschen was rausgehört. Er hat zum Beispiel gemeint, dass die Führungsspieler auch gefragt werden, wann wollen sie Meetings machen, wie fühlen sie Spieler am wohlsten, soll vor dem Spiel oder am Spieltag mehr auf den Gegner eingegangen werden. Und ein Satz ist mir ein bisschen hängen geblieben, die Spieler können jetzt ihre individuellen Stärken ausspielen. Vor allem in der offensiven Zone sind die Sachen nicht mehr so vorgegeben.
Ja. Das trifft's und ich habe dann auch noch einen Punkt, der jetzt auch wieder zu dem passt vom Gilbert, und zwar war das beim Nürnberg-Spiel, da ist, ich weiß nicht mehr, was zur Drittelpause oder was im Powerbreak, da ist Dominik Bittner am Mikrofon gewesen und wo man dann halt auch, wo er dann so ein bisschen erzählt hat und wo er gesagt hat, und sie haben schon gemerkt, dass auch die Zuschauer müssen endlich mal wieder merken, dass da eine Mannschaft ist, wo der eine mit dem anderen, also dass da eine Mannschaft ist, die miteinander arbeitet und füreinander spielt. Und das ist auch so ein Punkt, den ich sehe, weniger den anderen zuschauen, wieder miteinander spielen. Und auch, glaube ich, war das in... gegen Ingolstadt. Ingolstadt war ja auch dann dieses Spiel, das fand ich deutlich besser. Und dieser harte Check gegen Eisenschmied oder danach auch kurz danach gegen De Souza, da hatte ich schon so das Gefühl, okay, da geht jetzt so ein Ruck durch die Münchner Mannschaft, nach dem Gefühl, das lassen wir uns jetzt wieder nicht gefallen. Und jetzt sind wir wieder miteinander. Und da haben wir zwar auch dieses 1-1 gemacht, aber ich glaube, dieses Wachrütteln durch die Checks, da glaube ich fast, hat sich Ingolstadt durch die Härte vielleicht selber sogar ein Bein gestellt, weil sie da doch ein bisschen an der Ehre der Münchner Mannschaft gerüttelt haben. Und da ist der Schuss der Einschüchterung vielleicht nach hinten losgegangen.
Ich denke, das kann man schon auch so sehen. Ein weiterer Satz, den Conny Abelshauser noch gesagt hat, Max Kaltenhauser will, dass jeder Spieler die eigenen Stärken entfalten kann, aber genauso will er, dass man sich an das System hält. Nur wenn alle auf der gleichen Wellenlänge sind, kommt auch der Erfolg. Geht alles in diese Richtung. Also nochmal, das ist von der Wortwahl schon genau gewählt. Aber ich finde, zwischen den Zeilen hört man so ein bisschen, schwingt was mit. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, das war nach dem Augsburg-Spiel, jetzt sind 3 weitere Spiele gefolgt. Also man sieht ja einen Prozess. Und kurz bevor wir uns jetzt hier am Stammtisch zusammengesetzt haben, war Christian Winkler in der Sportarena bei München TV zu Gast. Der hat einen Satz gesagt, die Tendenz ist wichtig und die ist seit mehreren Spielen erkennbar. Und ich glaube, da gehen wir mit.
Bis morgen Abend erstmal schon, ja.
Also für euch, wenn ihr uns direkt am Tag des Releases hört, heute Abend gegen Mannheim. Es ist immer diese ist immer Geschichte mit dieser zeitlichen Verzögerung beim Aufspielen von Podcasts. Ja, aber es geht um eine Entwicklung und ich muss auch sagen, jetzt mit Max Kaltenhauser, wir haben das ja im letzten Talk hier schon so ein bisschen anklingen lassen. Der erste Eindruck ist, oder die Eindrücke, die man von Max Kaltenhauser seit seiner Ankunft hier in München schon gewinnen konnte, ist, es ist so einer, den, wenn du dir einen Repräsentanten mit Eishockeyverstand und bayerischem Einschlag schnitzen könntest, würde Max Kaltenhauser schon relativ nah rankommen. Ich finde, das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen durchaus verfestigt durch sein Auftreten, durch seine Art, wie er ist, wie er sich aber auch äußert, auch von der Wortwahl her. Würde mich auch eure Meinung nochmal interessieren. Es wirkt schon so, dass das sehr, sehr stimmig ist, dass das auch bei einer Mannschaft, die auch durchaus ja bayerisch geprägt ist, gut ankommt. Und auch, dass sich dieses Verhältnis zwischen Mannschaft und ihm auch in dieser neuen Konstellation durchaus gefestigt hat.
Ja, er wirkt halt wie ein Trainer zum Anfassen, oder? Also er ist, glaube ich, sehr nahbar und ist jetzt halt auch ja einer, der auf die Menschen, glaube ich, auch zugehen kann und welche mitziehen kann. Das soll jetzt gar nicht negativ sein, aber so ein kompletter Gegenentwurf auch zu Don Jackson, der ja, ja wenn er nicht mit dem Bus Sebi von der Halle in Göteborg zum Hotel fährt, da war er lustig drauf. Ja.
Leider könnt ihr den Sebi gerade ja nicht sehen. Der Gesichtsausdruck ist gerade Gold wert. Vielleicht sollten wir doch mal einen YouTube-Kanal aufmachen.
Anekdote, ich habe das heute noch im Ohr, das ist auch schon ein paar Jahre jetzt hier. Hello, Eishockey-Fans. Und da springt uns Don Jackson alleine aus dem Mannschaftsbus vor dem Hotel in Göteborg vor die Füße. Das war schon ganz nett. Nein, aber das war, sage ich mir, wirklich so das Nahbarste, was ich von Don Jackson in den Jahren erlebt habe, wenn ich ihn mal getroffen und gesehen habe. Max Kaltenhauser habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen oder getroffen, aber er wirkt auch auf der Bank eben durch sein Mitmachen mit der Mannschaft ganz anders auch, und ich glaube, das tut allen aber auch gut, also jetzt, sei es dem Sport, sei es der Mannschaft, aber auch dem Ganzen drumherum. Er ist jetzt auch keiner von der alten Garde, was die Trainer angeht. Ich müsste jetzt lügen, wie alt ist er? Anfang 40, Mitte 40, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um das nochmal aufzugreifen, ich weiß auch nicht, ob es für ihn im Moment oder auch auf längere Sicht eine andere Rolle geben könnte, als die er jetzt hat als Head Coach, weil ich glaube, da ist er ganz gut aufgehoben.
Ja, es sind ja auch mal den vorangegangenen Trainern ran. Die Sprachbarriere ist ja auch nicht ganz so groß jetzt momentan. Das lasse ich vielleicht dann schon auch nochmal gelten, dass jetzt ein Toni Söderholm sehr gut Deutsch gesprochen hat, aber ist ja trotzdem nicht der Muttersprachler und so mehrsprachig unterwegs, um da vielleicht die ganzen Nuancen bei Don Jackson, der war halt da einfach raus aus der Nummer Deutsch und also ist auch besser, wenn er es war besser, als er sich dazu entschlossen hat, wirklich nur noch das ganze Englische zu machen. Gut. Schauen wir mal. Pat Cortina hat das beides gut gekonnt. Englisch sprechen und nahbar zu sein. Von dem her, ich bin da jetzt, also menschlich bin ich da jetzt ganz... ganz interessiert, ganz dran, wenn man so mit ihm spricht oder so die Interviews hört, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er noch nicht den kompletten Red Bull-Sprech irgendwo drauf hat. Das macht es gerade noch so ein bisschen angenehmer, ihm auch zuzuhören, dass er einfach auch so spricht, wie er denkt Und das jetzt nicht, weil man da was Negatives rausziehen will, weil das hat alles Hand und Fuß und das ist in Ordnung, was und wie er sagt. Also jedenfalls für die, die zuhören. Und sitzt halt noch nicht 2 Minuten da und überlegt, ob jetzt durch wie viele Instanzen jetzt diese Aussage jetzt dann wieder geprüft und ob die in Ordnung ist und ob die, also das macht's gerade sehr angenehm, noch ihm zuzuhören. Also da gibt's in diesem ganzen Red Bull-Universum sehr wenige Leute, die das so durchziehen und halten. In der Formel 1 oder so sind es, also wie gesagt, es sind wenig Leute, die in diesem Red Bull-Kosmos das so durchziehen. Und da hoffe ich ganz einfach, dass er sich das beibehält und dass man ihm das auch lässt.
Offiziell ist es bisher so, dass bis zum Deutschlandcup Max Kaltenhäuser das Cheftraineramt am Oberwiesenfeld innehaben wird. Zwischen den Zeilen ist aber deutlich rauszuhören, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er auch über die Deutschlandcup-Pause hinaus an der Bande stehen wird, nicht nur gegeben, sondern kann man, glaube ich, als äußerst wahrscheinlich einordnen. Wie gesagt, Christian Winkler an diesem Montagabend in der Sportarena gewesen bei München TV. Er hat natürlich von einer bewegten Spielzeit bisher gesprochen. Es musste jetzt erstmal Ruhe einkehren. Der Trainerwechsel, den planst du natürlich nicht. Er hat dem übrig gebliebenen Trainerteam einen großen Respekt ausgesprochen. Was sie geleistet haben in den letzten Wochen, war à la Bonheur. Dieses übrig gebliebene Trainerteam musste eine neue Ansprache finden. Und am Ende ist die Gesamtlage das Entscheidende. Er hat noch betont, wir geben uns eher, also so, also nicht eher, die Organisation, also auch Max Kaltenhäuser, sie geben sich jetzt die Zeit bis zum Deutschlandcup. Und dann hat es geheißen, die Tendenz ist äußerst positiv. Also ich rechne nicht damit, dass nach Deutschlandcup-Pause ein anderer Mann an der Bande steht als Max Kaltenhäuser. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass das dem Münchner Eishockey-Kosmos durchaus gefallen dürfte. Ich habe den Eindruck, Max Kaltenhäuser kommt gut an. Auch außerhalb von unserer Runde hier.
Naja, dann besser musst du erst einmal finden. Also das ist ja jetzt, das kommt ja noch dazu. Also du musst ja jetzt auch erst einmal sagen, von wegen, okay, das ist jetzt der Mann, mit dem muss ich arbeiten. Und wenn ich den jetzt auch noch ersetzen will, dann muss ich ja irgendjemanden finden, der besser ist, also oder von dem ich so überzeugt bin, dass er noch besser ist als Max Kaltenhäuser. Und da weiß ich nicht, kann man sich jetzt mal umhören. Mir fällt keiner ein. Und
ja gut, Pavel Groß wäre immer eine Option.
Moment, oder? Ja, genau. kann man den Christian gerne mal vorschlagen. Ich glaube, da hat er eine eindeutige Meinung dazu. Ein Gruß an den Rhein, lieber Tube. Ich freue mich echt drauf, dass wir uns am Freitag wieder sehen werden. Aber seid ihr erstmal froh, dass ihr den Uwe weg habt. Aber wir brauchen den jetzt hier nicht. Also.
Grüße gehen raus an Sharkbite. Ja.
Und wenn du es noch so oft schreibst.
Wir hoffen nicht, dass es wahrer wird. Also das glaube ich, können wir hier untermalen. Ich glaube, man kann schon festhalten, es hat eine gewisse Gefühlsveränderung Einzug gehalten in den letzten 2 bis 3 Wochen am Oberwiesenfeld rund um den SAP-Garten. Und da darf man gespannt sein, wie sich das jetzt noch hinzieht bis zur Deutschlandcup-Pause. Und dann werden wir garantiert da auch weiter drüber sprechen.
Ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich es sagen kann, was du vorher gefragt hast. Bei mir ist es mittlerweile, wie du sagst, diese Gefühlsveränderung. Eigentlich ist man schon Ende der letzten Saison oder Mitte der letzten Saison eigentlich ins Stadion gegangen. Man hat eigentlich von dieser Mannschaft nichts erwartet. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass man dieses Spiel heute wieder verlieren wird, dass sie sich wieder super dämlich anstellen werden. Und ist gelegentlich überrascht worden, dass dann doch mal ein gutes Spiel rauskommt oder eben in dieser ganzen Ding ein richtig grandioses Spiel war, das war das Viertelfinale 1 in Wolfsburg. Das war so das grandiose Spiel. Und eigentlich ist man mit wenig Erwartung rangegangen. Und jetzt ist es doch so, jetzt mit Max Kaltenhauser, man geht nicht mit der Erwartung rein, dass man jetzt das nächste Spiel gewinnen wird, aber man geht so mit einer Erwartung rein, dass es ein interessantes und gutes Spiel werden könnte. Und das ist bis jetzt auch so die Gefühlsveränderung. Ja, genau. Ja, finde ich.
Gilbert, hast du nach einer halben Stunde jetzt auch eine Gefühlsveränderung bei dir gespürt? Oder kannst du es jetzt benennen?
Ja, ich wollte da auch nochmal anknüpfen an dieses Thema mit Erleichterung und so weiter. Und ich glaube, das hat sich auch nicht nur durch die Mannschaft gezogen mit dem Trainerwechsel, sondern auch so ein bisschen durchs Umfeld, also durch die Fanszene, nenne ich es jetzt mal. War ja schon gut auf Toni Söderlein rumgehackt worden ist, aber entsprechend auch wegen den Ergebnissen und der Spielweise und so weiter und so fort. Und es war zu einer gewissen, oder in einer gewissen Art und Weise auch berechtigt. Klar, da sind wir wieder beim Klassiker, im Ton haben sich halt manche vergriffen. Aber ich glaube, ja, Max Kaltenhauser wird nicht oder ist nicht der Heilsbringer, weil, wie gesagt, wir spielen jetzt nicht jeden Gegner ausnahmslos an die Wand und es geht nur noch darum, bleibt es bei 9 oder wird es zweistellig heute. Aber ich glaube schon, dass das allem einen Auftrieb gegeben hat und auch wieder für mehr positive Stimmung im Umfeld gesorgt hat. Also, ja. Und deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es auch genauso mit ihm weitergeht. Da, glaube ich, hat keiner große Not, dass da unbedingt jemand anders noch kommen müsste.
Wir haben schon gesagt, es ist das erste Viertel der Saison ist rum und ich habe mir einfach mal so ein paar Zahlen rausgeschrieben, um mal so einen kleinen, ja, so ein kleines Statusgefühl hier zu erzeugen. Eines habe ich tatsächlich von den Kollegen der Eishockey News geklaut, die haben nämlich mal die Punkteausbeute verglichen, also plus minus nach dem ersten Viertel der Saison zum Vergleich zum Vorjahr. Da liegt der EHC Rapper München bei plus 3. 3 Punkte mehr zum selben Zeitpunkt im Vergleich zum vergangenen Jahr. Finde ich ganz interessant, wenn ich ehrlich bin.
Ja, letztes Jahr haben wir den Trainer nicht gewechselt. Okay, jetzt lass, also schauen wir mal.
Theoretisch könnte man das wahrscheinlich, man muss ja das Spiel gegen Mannheim dann noch dazu rechnen. Also keine Ahnung, wie es dann ausschaut. Das war jetzt der Status mit den 11 Spielen. Gut. Na, also geht vielleicht noch mehr. Ansonsten gibt es durchaus einige Statistiken der Penny DEL, in denen der EHC Rapper München richtig gut dasteht. Ich fange mal an mit einer Schusseffizienz von 13,57% ist der EHC am torgefährlichsten. Also hat den größten Output. Dann haben wir einen weiteren Topwert in der DEL, die erfolgreich gespielten Pässe, 85,1%. Das ist Topwert in der DEL. Ein weiterer Topwert ist die Zweikampfquote von 53,64%. Auch mit Blick auf den Puckbesitz ist der EHC mit 32,9% Ligaspitze. Und weil wir gerade so dabei sind, ich sehe es bei euch rattern, ich hau noch ein paar andere raus. Auf Platz 3 liegt man bei den gehaltenen Schüssen mit 90,45%. Man liegt auf Platz 3 in der Fairness-Tabelle tatsächlich mit 8,83 Minuten pro Spiel, auf Platz 3 beim Penalty-Killing mit 81,25% und auf Platz 4 liegt man beim Powerplay mit 26,67%.
Okay, und ich habe noch eine.
Haut raus.
Wir haben statistisch die meisten Tore geschossen.
Von den Expected Goals?
Nein, insgesamt.
Ist das so?
Pro Spiel, ja.
Der Fokus, vielleicht nochmal der kleine Schlenker von Max Kaltenhauser, der selber gesagt hat,
zweiter derzeit. Genau, wir sind Zweiter hinter den Eisbären, ganz knapp, weil die haben. Wo habe ich das denn? Ich habe es mir irgendwo habe ich es mir super rausgerechnet. Moment, das waren die 57 geteilt durch.
Sebi zieht gerade den Taschenrechner.
Abakus, also.
Ja. Genau, das waren 4,07 und wir waren irgendwo bei. Wollt ihr nicht lückenfüllende Musik spielen?
Ja, also nein, also singen wollen wir jetzt nicht, aber Max Kaltenhauser, der hatte von sich
genau,
aus gesagt,
momentan. Genau, 4,08, also also im Schnitt um die
okay.
um die zweite Nachkommastelle. Aber immerhin.
Ja, ich wollte dazu noch sagen, Max Kaltenhauser hat von sich aus gesagt, sein Fokus liegt auf jetzt vorerst auf eine stabile Defensive, dass es hinten wieder stabiler steht. Wenn der Output morgen vorne schon mal funktioniert, ist ja schon mal die halbe Miete.
Wenn wir das jetzt noch einen guten Torwart hätten, gell?
Also. Du, ich sag mal so, der hat genügend zu tun bekommen in diesem ersten Saisonviertel und hat da durchaus den einen oder anderen nicht so ganz leicht zu halten, den Schuss pariert. Also ehrlich darf man, glaube ich, sein.
Ja, die Torhüter-Diskussion, die heben uns auf für Weihnachten oder Silvester oder sowas.
Welche Diskussion?
Aber die kommt dann schon noch, Sebi. Warte nur ab.
Du meinst, wir müssen einmal im Jahr die Torhüter-Diskussion haben, egal wie abstrus sie ist.
Ohne geht's nicht. Also ohne geht's leider nicht.
Traditionen hochhalten und so.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, okay, mehr auf Teamzahlen möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht rumreiten. Vielleicht ein Blick auf die Top 3 Scorer des EHC Red Bull München, Platz 3, Tobi Eder. Entschuldigung, Andi Eder, Gottes Willen, wieso? Entschuldigung.
Du kriegst, also.
Nein. Andi Eder, 2 Tore und 10 Assists, also deren 12 Punkte. Tobi Rieder dann auf Platz 2 mit 6 Toren und 6 Assists, also ebenfalls 12 Punkte. Und der absolute Topscorer bisher ist Chris D'Souza mit 8 Toren und 5 Vorlagen, macht 13 Scorerpunkte.
Ist das jetzt wieder offending, wenn ich sage, dass andere Teams, bei denen Tobi Eder früher gespielt hat, bei den Spielen der Eisbären, die da waren, echt tolle Aktionen bringen, um hier die Gemeinschaft und das Mitgefühl und den Rückhalt zu geben.
Wir sind ein Stammtisch, wir können alles ansprechen.
Ja, also top hier die große Unterschriftenaktion und die Genesungskarte, die Düsseldorf da zusammengebracht hat. Ja, fand ich schön. Also.
Ich fand auch die Sache mit den Aufwärmtrikots bei Mannheim schön. Alle mit der Nummer 22 und Tobi hinten drauf.
Ja, auch das. Bin jetzt nicht
der allergrößte. Ich glaube, wir haben irgendwo eine Nachricht bekommen. Dass auch das ein Mannheim-Trikot mit der Nummer 22 gewesen wäre, das ausnahmsweise sogar der Sebi getragen hätte.
Nein. Nein, es gibt so viele schöne Trikots von Tobi Eder und ein Mannheimer Trikot, das gehört garantiert auf gar keinen Fall nie dazu und auch doppelt nicht, wenn dann die 22 hinten drauf ist. Aber das sind andere Sachen. Also ja. Ich bin momentan so ein bisschen melancholisch unterwegs, wenn man sieht, wie manche Standorte wieder mit, ich sage jetzt mal, Einfühlsamkeit und Miteinander und mal ein bisschen mehr sehen als die Vermarktung auf der einen Seite, sondern dass das Ganze mal ein bisschen die große Eishockey-Familie ist, in die man auch aus München irgendwo hineingeboren worden ist und es verdeutlicht sich von Spieltag zu Spieltag immer mehr, dass man, ich sage jetzt mal so, das eher ausgeschlossene Stiefgeschwisterkind in den anderen Arenen und unter den anderen Fans wird ja. Da bin ich gerade, wie gesagt, ein bisschen melancholisch unterwegs und ein bisschen traurig drüber. Ja.
Können wir irgendwas tun, um dich aufzumuntern, Sebi?
Nee, gar nicht. Also es liegt ja auch nicht an euch. Also.
Was erfreut dich denn dann? Wir wollen doch mal mit einem guten Gefühl hier. Wir gehen noch nicht raus, wir haben noch ein, zwei Themen, aber.
Es gibt einige tolle Fahrt nach Schwenningen gehabt. Ich freue mich jetzt schon auf Frankfurt nächste Woche. Dass Mannheim jetzt morgen kommt, das wird ein super Spiel. Also das ist, ich bin da durchaus zugänglich, mir die schönen Sachen rauszupicken gegen meinen Herbstblues. Genau.
Ergänzend dazu aus den ersten 7 Heimspielen blicken wir mal ganz kurz auf die Zuschauertabelle der Herzog und ich im Schnitt bei Heimspielen im SAP-Garten bei 9.546 Zuschauern.
Oh. Ordentlich.
Dann, worauf wollten wir raus? Ja, diese Meldung ist schon ein paar Tage her, aber ich finde, wir sollten sie nochmal ansprechen. Am Nikolaustag hätte der EHC Red Bull München eigentlich bei den Grizzlies Wolfsburg in Prag spielen sollen. Hat sich so ein bisschen erledigt, das Thema. Die Winter Hockey Games sind abgesagt worden, offiziell aus finanziellen Gründen. Der Vorverkauf hätte nicht so ganz funktioniert. Man hätte organisatorische Schwierigkeiten gehabt. Ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber von Anfang an haben wir die Idee, nennen wir es mal vorsichtig, hinterfragt.
Naja, sagen wir es mal so, also mich verwundert jetzt die Meldung, dass der Ticketvorverkauf nicht so angelaufen ist und man dieses komplette Turnier absagt. Also ich hätte es auch verstanden, wenn man nur Wolfsburg gegen München abgesagt hätte, weil der Ticketvorverkauf jetzt nicht so groß ist. Man hat sich ja immerhin die auswärtsstärksten und reisefreudigsten Clubs der Liga rausgepickt. Und allem zudem noch Eintrittspreise aufgerufen, die spannend waren. Und wenn man sich halt dann wundert, dass das vielleicht jetzt da nicht anläuft, ich weiß auch nicht, wie es die anderen, ich habe mich ganz ehrlich gesagt auch nur jetzt vorerst mal mit diesem einen Spiel auseinandergesetzt, dann festgestellt, dass es noch viele andere tolle Sachen gibt, die man hier zur Christkindlmarktzeit machen kann. Und für mich festgestellt, ich möchte da bitte nicht hinfahren. Und aber trotzdem, wie gesagt, also diese Meldung, also.
Ja, überrascht hat sie uns jetzt nicht wirklich. Also man muss auch dazu sagen, dieses Spiel zwischen Wolfsburg und München wäre eines von mehreren gewesen. Da waren noch zwei tschechische Topspiele, ein slowakisches Topspiel wäre noch mit dabei gewesen. Da scheint im Gesamtkonzept so ein bisschen was verloren gegangen zu sein. Und nochmal, wir haben gesprochen von Freitag, Nikolaustag, Mittag. Und mir tut es für diejenigen leid, die das Ticket gekauft haben. Die Rückabwicklung, bin ich gespannt, wie die funktioniert, weil offiziell ist es ja jetzt erstmal abgesagt, aber halt verschoben. Die Tickets behalten jetzt erstmal die Gültigkeit. Also für die, na, wenn es irgendwann mal stattfindet, dann hast du ein gültiges Ticket. Ich hoffe für jeden, dass diese Rückabwicklung gut funktioniert. Das ist so die wenigen, die sich da ein Ticket gekauft haben. Ja. Aber dass das jetzt so nicht hinhaut, ist nicht so überrascht.
Es sind ja nicht nur die Tickets. Also ich meine, man muss ja jetzt auch immer sagen, manche haben sich Zugfahrkarten oder wie man jetzt aus Wolfsburg hört, die haben sich halt Flüge darunter gebucht, die man halt nicht so leicht stornieren kann. Und vielleicht waren auch noch einige dabei, die jetzt sich gedacht haben, nee, ich will da auf jeden Fall hinfahren. Ich zahle nicht 10 Euro fürs Hotelzimmer mehr, sondern nimm die nicht stornierbare Option. Also da ist bestimmt viel Geld noch irgendwo unterwegs. Und es gab ja auch eine Pressemitteilung der Wolfsburger, die sich da durchaus beschwert haben, dass da das finanziell ein ordentlicher Schaden ist für die Mannschaft. Und ich denke, so ähnlich in die Richtung wird es auch bei uns gehen. Also das mag zwar immer ein ganz weit gestreutes Gerücht sein in der Liga, dass die Münchner ganz, ganz dicke haben im Budget, aber ich glaube, so ist es nicht.
Nee, gibt irgendwo auch Grenzen. Also wie gesagt, dass man ein Spiel im Ausland macht, auch als Event-Game, auch Teil eines großen Events. Ich glaube, besteht außer Frage, dass das dem Sport auch mal gut tut. Die Rahmenbedingungen waren jetzt zweifelhaft. Und dementsprechend findet das Spiel jetzt ja, klassisch in Wolfsburg statt. Ich glaube, recht viel mehr Worte müssen wir dazu nicht verlieren. Gehen wir auf ein anderes Thema, gehen wir wieder hierzulande. Der SAP Garden jetzt seit ja, bisschen, so ziemlich genau einem Monat jetzt eröffnet. Die ersten nicht Eishockey, nicht Basketball-Events stehen auch schon. Es wird ein NFL-Event geben im Rahmen des Munich Games im SAP Garden. Mixed Martial Arts wird demnächst da sein. Und das steht seit heute fest, bei der Handball-WM 2027 ist der SAP Garden Spielort, und zwar nicht nur irgendein Spielort, er ist Spielort der Vorrunde der deutschen Gruppe. Das heißt, die deutsche Mannschaft spielt ihre Vorrunde bei der Handball-WM im SAP Garden. Wir haben jetzt mit Handball nicht die große Überschneidung, zeigt aber, dieser Garden zieht, und ich finde es gut, wenn solche Events auch hier stattfinden.
Ich freue mich da schon voll drauf.
Ja, ich glaube, so eine Handball-WM ist ja immer im Januar, meine ich, oder?
Richtig.
Ja, also da werden dann auch wieder ein paar Auswärtsspiele wahrscheinlich stattfinden für uns, oder?
Ich sag mal, ich bin mir nicht, also ich stecke im Handball nicht tief genug drin, aber ich glaube, die Vorrunden 1, 1,5 Wochen, und danach ist dann der Spielort München auch beendet. Also
Ja.
es geht wirklich nur um die Vorrunde.
Egal, ich freue mich drauf. Das ist super. Wunderbar. Und 28.12. Ich möchte hier kulturell, weil das echt so eine geile Show ist, dieses Flying Bach. Also jeder, der nicht mit nach Nürnberg kann und da noch ein bisschen Zeit hat, kann ich jedem nur. Das ist mega. Also das ist so geil. Also klassische Musik und dann machen die da Hip-Hop drauf und tanzen und machen hier Breakdance und also es super witzig, super lustig. Also gibt es auch einiges dazu auf YouTube, sollte man sich mal anschauen. Ist wirklich, also das ist mal ein schönes kulturelles Projekt, das man dann vielleicht auch im SAP Garden hat.
Gerade mal mit einem Blick zur Handball-WM. Nicht-Spielort ist Berlin, was mich persönlich jetzt ein bisschen überrascht hat. Das war bei der letzten WM hier in Deutschland, aber auch bei der EM fester Bestandteil. Also Berlin ist nicht dabei. Finalrunde spielt mal wieder in Köln. Auch die Hauptrunde wird in Köln sein. Also vom 20. bis zum 31. Januar ist Köln dann nicht bespielbar. In München wird es vom 13. bis 19. Januar sein. Also ohne Auf- und Abbau. Aber ich finde, das ist ein überschaubarer Rahmen und vielleicht indirekt interessant. Eine ehemalige DEL-Halle ist auch Spielort der Hauptrunde, nämlich Hannover. Als Info. Ich weiß, das haut jetzt hier niemanden mehr vom Hocker, aber
Uhu,
ich dachte, ich
Hannover.
schmeiße es halt einfach mal rein. Wir
Kannst du
wollen
das
ja
irgendwie
auch.
in den Folgentitel mit einbauen, irgendwas mit Hannover und
Hatte ich jetzt nicht vor. Aber wir wollen ja auch Informationen weiter transportieren. Ne? Was ihr
ja,
damit macht, das
das
überlassen
ist
wir ja
super.
euch.
Das ist super. Also das ist jetzt, also Hannover, da war ich jetzt so weit weg. Also das war's.
Hannover oder München, Hauptsache Handball, ja.
Ja, genau.
Also Spielorte sind München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Köln, Hannover. So, dann haben wir den Komplex auch abgehakt. Eine Nachricht auch, in der alten Trainingshalle am Oberwiesenfeld, in der alten Trainingshalle ist ja die Rollerdisco jetzt hat da Einzug gehalten, nachdem man da das Eis abgetaut hat. Es wird aber auch wieder eine Eisdisco geben, dann im SAP-Garten. Und der erste Eisdisco-Abend im SAP-Garten steigt am 2. November, also in wenigen Tagen. Wer da reingucken möchte, das ist dann jetzt die erste Gelegenheit. Und
Das ist
es
super. Ich stelle
wird.
mir gerade den Weiß vor, so in Paillettenhose und Sakko, wie er.
Nein.
Disco-Stu-mäßig übers Eis.
Also
Also.
meine Eislauffähigkeiten haben sich ab dem Teenageralter rapide verschlechtert, weil ich dann einfach nicht mehr regelmäßig auf dem Eis gestanden bin. Schlittschuhlaufen konnte ich damals. Ich war auch jahrelang in einer Tanzschule. Da stehe ich auch dazu und das war eine schöne Zeit. Aber ihr werdet mich bei der Eisdisco nicht sehen, außer vielleicht am DJ-Pult. Mehr wird es da nicht geben. Ich wollte es einfach auch
mal... Das hätte mich jetzt wieder sehr positiv...
Ich helfe dir wirklich, wo ich kann, Sibi, aber es gibt Grenzen. Also, die erste Eisdisco im SAP-Garten steigt am 2. November von 19 bis um 22 Uhr. Und es soll dann darüber hinaus Themenabende geben. Am Donnerstag ist B-Lounge, das ist dann World Music Meets Best of Charts. Freitag ist dann Thank God It's Friday Pop Charts und Old School Hits. Und am Samstag gibt's die Legendary Saturday Oldies Best of 50er bis 90er.
Schau, der Herr, genau da sehe ich dich.
Am besten hätte ich mich auch noch irgendwie so unter eine Sprinkleranlage hingestellt, oder? Dann mit weißem Hemd und so, damit es dir richtig Spaß macht.
Nee, der Paillettenanzug hätte mir gereicht.
Okay. Leute, wir driften hier in eine ganz gefährliche Richtung ab. Also,
ja, jetzt habe ich aber noch eine Frage.
Ja.
Weil wir gestern ja das Thema hatten, also Sebi, du hattest ja geschrieben, dass es hieß, dass das Henrys jetzt offen war. Dann hatte uns der Helmut irgendwie gemeldet, es ist doch nicht offen gewesen nach dem Spiel. Jetzt wollte ich nur fragen, hat sich da noch irgendwas getan eigentlich?
Oder? Die Jackson Bar.
Also, ja.
Die Jackson Bar ist anscheinend offen, nur weiß die Securitas das nicht.
Das ist wie mit der Toilette hinter der Nordkurve.
Genau, das ist wie mit der Toilette hinter der Nordkurve.
Hat sich da eigentlich was verändert?
Ja, da hat sich was verändert. Viele Leute sagen mir von wegen, halt bloß die Klappe, das darf niemand wissen, dass man da unten in der Drittelpause ganz ungestört aufs Klo gehen kann.
Noch ist es ein Geheimtipp, über den
wir reden sollen. Es ist schon mehr los da unten, wird von Spiel zu Spiel mehr, aber es ist so ähnlich. Also
okay, also das eine müssen wir weiter sagen, das andere sollten wir eher nicht weiter sagen.
Ja, genau. Ja, und ansonsten, das war jetzt das wievielte Heimspiel? Ich habe ja gesagt,
10. Ja, mit 7 Heimspielen.
Genau, 10.
Ohne Opening.
Genau, 10. 10 sollte man ihnen geben, bevor man da zu stark ins Gericht ziehen oder 10 möchte ich mir geben, bevor ich dann irgendwas großartig meckern möchte. Genau. Große Baustelle, wie gesagt, da kann noch nichts alles irgendwie immer auf den ersten Tag glatt gehen. Zugegeben.
Sind wir einfach mal froh, dass es nicht mehr brennt, oder? Und dann.
Ja, genau.
Also, positiv übrigens auch, dass es diesmal keine Bengalos von den Ingolstädter Fans gegeben hat. Im Gegensatz zur vergangenen Saison.
Wie gesagt, auch da kann man unterschiedlicher Meinung sein.
Okay, dann machen wir das Fass jetzt nicht auf.
Nö. Wie war eigentlich das Basketballspiel gegen...
im veränderten Setting, das jetzt ja bis zum Jahresende bleiben wird. Der FC Bayern Basketball ist tatsächlich, stand heute in seinen ersten 3 Spielen in der Euroleague ungeschlagen im Garden.
Ja, und alle ausverkauft, oder?
Ja, soweit ich weiß, ja. Und man hat auch 2 große geschlagen, ne? Also Real Madrid geschlagen, Olympiakos Piräus geschlagen und auch den Newcomer Paris Basket geschlagen.
Hatten die Bengalos dabei, die Griechen?
Nein.
Nee, langweilig.
Was mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert hat, aber gut.
Okay.
Anderes Thema.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten auch Real Madrid Eishockey geschlagen und Olympiakos Eishockey und bestimmt auch Paris Eishockey. Also von daher ist das jetzt keine große Kunst.
Ja, genau. Also.
Ey, der FC Barcelona hat eine Eishockeyabteilung, ja.
Ja.
Aber selbst die hätten wir geschlagen.
Ja. Der FC Bayern hat auch eine.
Die spielen nur in Augsburg.
Ja, und die haben wir nicht geschlagen. Also auch das Spiel hat der FC Bayern in der Halle gewonnen.
Ja. Oh, da verweise ich auf eine ganze uralte Packmas-Episode. Überbrückt mal kurz, ich suche euch schnell die Nummer raus, weil wir haben tatsächlich mal drüber gesprochen. Was? Ja, das war in unseren Anfangszeiten.
Ja, ja, woher, wohin und
warum genau. Die Best- Packmas Folge 9. Kein Schmarrn. Packmas Folge 9 vom 30. Juli 2020. Da haben wir über Münchens bewegte Eishockey-Geschichte gesprochen und da erklären wir euch nochmal, warum der AEV eigentlich nur München 2 ist.
Genau. Und warum die dieselben Fangesänge anstimmen wie die Roten in der Allianz Arena. Hat mit dem EHC nämlich gar nichts zu tun.
Also, wir legen euch bei wärmstens ans Herz Packmas Folge 9 von vor 4 Jahren.
Gut.
Gut, ich habe noch ein Thema hier, was ich gerne kurz mal ansprechen wollen würde. Uns allen liegt das Eishockey am Herz, vor allem das bayerische Eishockey größtenteils. Es gibt momentan eine neue Petition, die richtet sich um den Erhalt der Eissporthalle Peißenberg. Da kann man unterstützend seine Unterschrift hinterlassen auf change.org. Gerne mal reinklicken und wer sich da genauer einlesen möchte, bei den dortigen Medienvertretern beziehungsweise auch Eishockey allgemein, glaube ich, kann man sich da ein bisschen Informationen holen. Keine schöne Lage rund um den TSV Peißenberg und die dortige Eissporthalle. Da ist wirklich deren Existenz bedroht. Gerne da mal reingucken und wer sich da engagieren oder eine Stimme abgeben möchte. Bitte. Okay. So, ich gucke auf meinen schlauen Zettel und stelle mit Erschrecken fest, dass er leer ist. Jetzt. Und durchgestrichen von oben bis unten.
Haben wir über die schöne Choreo schon gesprochen?
Nein. Aber ich finde, wir müssen mal ganz deutlich sagen, dass das ein würdiger Auftakt war der Choreos, die es im SAP-Garden gibt oder geben wird. Da ist großes Potenzial. Chapeau an alle, die da wirklich Herzblut, Geld reinstecken und ganz, ganz viel Zeit. Und ich glaube, ein würdiger Auftakt ist gelungen.
Gut.
Und gerüchteweise gibt es noch viele Gelegenheiten in dieser Saison. Und darüber hinaus. So, aber jetzt ist mein Zettel leer. Aber ich finde, wir müssten noch mal über die Choreo sprechen.
Ja, immer. Gern.
Und täglich grüßt das Mummeltier. Nein, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Gilbert, hast du noch was auf dem Herzen?
Nö, ich überlege gerade, ob ich noch was zum gastronomischen Angebot im SAP-Garten sagen möchte, aber nö. Ich bin glücklich und zufrieden, was das angeht, von daher.
Also auch deine Geschmack.
Ich habe euch ja geschrieben, ich möchte doch eine Sache noch mal kurz, weil ich das ganz witzig fand, die Becher bei dem Bierzapfautomaten, dieser Magnetverschluss unten. Ich war mit einem Kumpel gegen Nürnberg dann da und dann haben wir das gemacht. Haben uns diese Becher geholt und dann saßen wir da auf unseren Plätzen und haben überlegt, wie funktioniert das dann eigentlich? Wie kommt denn das? Die werden ja von unten befüllt, die Becher.
Und du Depp hast da drauf gedruckt.
Entschuldigung, aber wenn jetzt das passiert ist, wovon ich ausgehe, das passiert ist, dann kehrt er nicht mehr.
Also ich habe den Becher mir halt angeschaut von unten und habe gesehen, okay, also da ist schon ein Verschluss da, Ventil, aber wie funktioniert denn das? Und ich meine, bevor ich nicht drauf drücke, weiß ich ja nicht, wie es funktioniert. Ich habe drauf gedrückt und ich rate jedem von euch, macht auch mal diese Erfahrung. Es ist sehr lustig, es ist sehr witzig, was dann passiert.
Okay.
Gut. Ich glaube aber, dass die Becher da 1 Euro mehr Pfand kosten. Also diese mit Magnetverschluss, das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich habe dann nämlich weniger Pfand zurückbekommen, als ich gezahlt hatte im Automaten. Das ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden. Weil das beim Abgeben dann wohl der Dame nicht so ganz klar war. Aber gut. Okay. War leer Geld.
Aber siehst du, Sebi, jetzt hast du deinen aufheiternden Moment zum super, Ende dieses Stammtisches. Danke dir dafür kommen.
Ihr schafft es doch immer wieder.
Und wenn wir euch da draußen, liebe Stammtischgemeinde, auch immer mal wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern mit unseren Stammtischdiskussionen, dann freut uns das umso mehr. Das bringt mich zu dem Hinweis, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads, lasst da gerne ein Like da, dann verpasst ihr nichts, was wir hier treiben bei Packmas. abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Bewertungen, vor allem hohe Sternebewertungen. Und wenn ihr hohe Sternebewertungen abgeben möchtet, könnt ihr das oftmals auch mit ein, zwei Zeilen dazu. Würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten erreicht ihr uns auf packmas.de. Jeden Einzelnen von uns könnt ihr erreichen und Lob, Kritiken, Vorschläge, Ideen auch gerne an team@packmas.de schicken, jederzeit gerne und natürlich auch auf den bekannten Social-Media-Kanälen mit Nachrichtenfunktion. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und ihr wisst, in München gilt immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus, bis dahin.
Herz, Herz, Herzschlag, weiß und blau.